SWR 2 Tandem.
Guten Abend, hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova. Diesen Sommer haben wir ja immer donnerstags bei Tandem mit Radiokorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD gesprochen und haben Einblicke in ihre Arbeit und ihr Berichtsgebiet gewonnen. Das machen wir heute ein letztes Mal. Ab nächster Woche dann wieder täglich frische Tandem-Sendungen. Heute ist Marta Wilczynski zugeschaltet aus dem Studio Moskau. Sie ist seit 2019 dort als Korrespondentin tätig. Dobry wieczór, guten Abend, Marta.
Dobry wieczór, privet.
Fangen wir doch gleich mal an mit einem westlichen Russland-Klischee an, womit ich als Russin sehr oft konfrontiert werde. Kaltes Russland. Wie ist das Wetter in Moskau denn gerade, so Anfang September?
Also tatsächlich wird es jetzt gerade kälter, allerdings nach einem grandiosen Sommer. Ich sage das auch immer wieder, der Sommer in Moskau und in Russland wird total unterschätzt. Es war wirklich lange, lange schön, aber pünktlich zum 1. September, was hier eben der offizielle Herbstbeginn ist, ist es kalt geworden, aber dann fängt ja auch die Schule wieder an und da kann man sagen, Sommer ist vorbei.
Ja, 1. September ist ja auch Schulbeginn da immer in Russland. Also wir sehen, Moskau ist jetzt nicht Russland unbedingt. Das werden wir noch in diesem Gespräch hören. In meiner Geburtsstadt Krasnodar, nicht weit von der Schwarzmeerküste, sind es gerade übrigens 28 Grad und Sonne. Kann man sich das vorstellen?
Oh, ja, die vielen Flieger nach Sotschi, die immer hier von Moskau ausgehen. Sehr beliebtes Urlaubsziel, gerade auch während Corona, wo die Leute nicht so viel ins Ausland reisen konnten.
Marta Wilczynski, ARD-Korrespondentin in Moskau, heute bei SWR 2 Tandem zu Gast. Und du warst kürzlich im Kreml.
Ja, genau. Das war sehr spannend.
Ja, erster Gedanke, als du drin warst?
Tatsächlich war der erste Gedanke, juhu, jetzt kann ich endlich allen sagen, ja, jetzt war ich auch endlich mal im Kreml, weil das immer die erste Frage ist, die kommt, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, so und. Und ich musste die Leute immer enttäuschen oder habe sie so ein bisschen verdutzt, wenn ich dann von meinem touristischen Ausflug in den Kreml erzählt habe. Aber diesmal waren wir tatsächlich, ich würde schon sagen, im Allerheiligsten im Alexandersaal im Kreml. Also das ist ein fantastisch prunkvoller Saal. Also man kann es sich kaum vorstellen, wenn man nicht selber drin war. Es war nämlich der wohl allerletzte Besuch von Angela Merkel im Amt der Bundeskanzlerin in Moskau. Und da hat der Kreml dann eben ordentlich aufgefahren und diesen Saal dann für die Pressekonferenz vorbereitet.
Wie schwierig war es denn überhaupt, dort reinzukommen?
Also schwierig war es nicht. Wir sind ja eingeladen worden, weil die Bundeskanzlerin eben da war. Aber es war sehr kompliziert. Wir mussten 3 PCR-Tests vorweisen, also 3 negative natürlich. Und es wurden konkrete Daten vorgegeben, wann wir dann die Proben abzugeben haben. Also das war schon ein ziemlicher Aufwand, um eben dort dabei sein zu dürfen.
Und ich glaube, du hast auch mitbekommen, als Merkels Handy geklingelt hat und Russlands Präsident Putin etwas, witzig reagiert hat.
Ja, das war schon ein skurriler Moment. Noch skurriler fand ich, dass der Kremlpool direkt danach auf Telegram eine Umfrage gestartet hat. Wer hat Merkel wohl angerufen? War es Joe Biden? War es Macron? War es ihr Ehemann? Oder war es nur der Wecker? Man könnte sagen, oder wart ihr es vielleicht? Puh, Verschwörungstheorie, man weiß es nicht. Jedenfalls war es schon sehr interessant zu beobachten, wie eben Merkel sehr, sehr verhuscht dann dieses Handy ausstellte und Putin sich dieses Grinsen einfach nicht verkneifen konnte und dann auch noch sowas sagte wie, wir bleiben ja weiterhin in telefonischem Kontakt. Also da hat er ihr noch ordentlich einen mitgegeben.
Also du warst bei dieser Pressekonferenz mittendrin im politischen Herzen Russlands. Bring uns dann auch zu der Frage, wie stark der Staat Journalistinnen und Journalisten einschränkt und beobachtet. Das heißt ja, Journalisten, die nicht für Staatsmedien arbeiten, gelten als ausländische Agenten. Stimmt das wirklich?
Nee, so ganz stimmt es nicht. Es gibt ein Gesetz, verkürzt heißt es das Agenten- oder ausländische Agentengesetz. Und das kann auf Leute angewandt werden, die in irgendeiner Art und Weise aus dem Ausland finanziert werden. Also zum Beispiel, wenn Journalistinnen oder Medien irgendwelche Finanzierungen aus dem Ausland erhalten. Das können Spenden sein, das können auch Stipendien sein. Oder sie haben von einer Stiftung, sagen wir mal, Laptops gestellt bekommen. Auch das das ist schon eine Finanzierung aus dem Ausland, dann kann das Justizministerium hingehen und sie in eine Liste der ausländischen Agenten aufnehmen. Und das hat dann zur Folge, dass diese Medien oder diese Journalisten jedes Mal, wenn sie etwas veröffentlichen, und das kann dann auch ein Katzenvideo auf Instagram sein, dazu schreiben müssen, dass diese Information von einem ausländischen Agenten verbreitet wird. Also wie gesagt, man muss erst in diese Liste aufgenommen werden, damit dieser Status gilt. Aber tatsächlich hat das in den letzten Wochen immer mehr Leute getroffen.
Hast du oder haben deine Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio Moskau irgendwelche Einschränkungen im Job, in der Berichterstattung?
Also wir berichten, wie wir es für richtig halten, nämlich einfach vollkommen frei und sagen auch, was wir wollen. Die Einschränkungen, die wir eher erleben, ist, dass es immer schwieriger wird, Interviewpartner zu kriegen. Also der Druck wird dann gar nicht auf uns ausgeübt, sondern Leute, mit denen wir sprechen wollen, oder es wird gar kein Druck auf sie ausgeübt, sondern es ist einfach so diese Stimmung, dass sie sich selber denken, lieber nicht. Also ganz konkret Beispiel, als wir vor einer geplanten Pro-Nawalny-Demo mal eine Umfrage gemacht haben und einfach die Leute fragen wollten, wie stehen sie dazu, gehen sie demonstrieren, da hat wirklich die Hälfte gesagt, sie äußern sich gar nicht mehr zur Politik, und dann nochmal ein Viertel hat gesagt, sie würden gern was sagen, aber sie haben Angst. Also das war schon wirklich sehr interessant, und das ist dann etwas, was uns die Arbeit dann erschwert, dass wir einfach immer schwerer angesprochen Gesprächspartner und Partnerinnen kommen.
Russland hat aufgehört, eine Demokratie zu sein, bevor sie richtig angefangen hat, und gleite rasant in die Autokratie ab. Das schreibt etwa die russische Schriftstellerin Alisa Ganeva in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung Anfang dieser Woche. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen in Russland wird ja ab dem 17. September ein neues Parlament gewählt. Wie nimmst du das wahr?
Also man spürt schon, dass hier die Zügel angezogen werden oder wenn man so sagen will, ein anderer Wind weht, und das ist nicht der Wind of Change von einst. Also tatsächlich, es ist wirklich in der Gesellschaft zu spüren, es ist bei unabhängigen Medienmachern, auch im Kulturbereich einfach zu spüren, dass es einfach immer mehr Gesetze gibt, die so ausgelegt werden können, dass es diese Leute auch erwischen könnte, und man wird einfach viel vorsichtiger hier. Das ist wirklich deutlich zu merken.
Ich hatte ja für die vergangene Präsidentschaftswahl 2018 mit meinen Freunden aus Russland telefoniert, hatte mich mit denen ausgetauscht über die Wahl, und der Tenor war gegen Putin als Präsidenten, aber sie sagten gleichzeitig, es gibt keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten und am Ende wählen wir lieber ihn, als dass es in Russland wieder schlimmer wird, das haben sie gesagt. Hörst du sowas oft?
Ja, also tatsächlich dieses Chaos der 90er Jahre, das ist ja das, womit man immer wieder droht, was ausbrechen könnte, wenn Putin nicht mehr da ist. Und das ist natürlich auch eine ganz clevere Strategie, dass irgendwie dem Kreml schon bewusst ist, dass man vielleicht gerade den jüngeren Putin nicht mehr als den tollsten Präsidenten der Welt verkaufen kann. Aber man kann ihnen natürlich eine Sorge mitgeben, was denn nach ihm passieren könnte. Nun hat es ja diese Verfassungsänderung gegeben, bei der dann auch seine bisherigen Amtszeiten auf null gesetzt worden. Das heißt, nach 2024, wo es eigentlich für ihn zu Ende gegangen wäre als Präsident, dürfte er theoretisch noch zwei weitere Male antreten. Also bis 2036 könnte man in der Theorie Putin weiter an der Macht haben. Und wie gesagt, die Erzählung funktioniert ganz gut. Was ist, wenn Putin nicht mehr da wäre?
Den nächsten Song hier bei Tandem hast du dir gewünscht, Marta. Malchat Doma ist die Band und der Song heißt Atveta Net, also übersetzt, es gibt keine Antwort. Die Band kommt aus Minsk in Belarus und hat auch sehr viele Fans in Europa. Und warum dieser Song?
Also Punkt 1, das war mein Soundtrack einfach des Winters. Immer wenn ich so durchs graue Moskau gelaufen bin, hatte ich diesen Song auf den Ohren und fand es einfach ganz toll. Und Atveta Net, also es gibt keine Antwort, erleben wir im Alltag auch ganz oft. Also im übertragenen Sinne auch passend.
Marta, Pelmeni oder Olivier?
Oh, schwierig. Olivier.
Pelmeni, das sind russische Teigtaschen mit Fleischfüllung meistens. Und Olivier ist ja der bekannteste russische Kartoffelsalat. Warum Olivier?
Ach, einfach, weil es so eine Mayonnaise-Bombe ist und dann diese Gürkchen da drin ihm aber auch wiederum so eine Frische verleihen. Das ist schon ganz toll.
Marta Wilczynski, Radiokorrespondentin im Studio Moskau, heute bei Tandem. Bei meiner Familie gibt es ja wirklich zu jedem Fest mindestens ein russisches Gericht. Hast du irgendein bestimmtes Gericht dort lieben gelernt?
Oh ja, Hinkali. Das ist tatsächlich nicht russisch, sondern georgisch. Aber es gibt hier in Moskau an jeder Ecke ein georgisches Restaurant. Und ich habe mir sagen lassen, dass georgisches Essen die Haute Cuisine der Sowjetunion war. Und tatsächlich, wer es mal probiert hat, wird es verstehen. Also wirklich einerseits mächtig, weil da auch sehr viel von so einem eigenen georgischen Käse, dem Suluguni, immer drin ist. Auf der anderen Seite sehr frisch, viel mit Kräutern und Koriander. Ich kann es sehr empfehlen.
Stell mir aber jetzt mal das Essen kurz beiseite. Was fasziniert dich denn sonst noch an dem größten Land der Welt, Russland?
Oh, vieles, vieles. Also tatsächlich kann ich da ein bisschen klischee-mäßig antworten. Es ist zum einen der Winter, zum anderen die Kultur, aber vor allem auch die Menschen und ihr grandioser Humor. Beruflich ist es aber auch tatsächlich die Vielschichtigkeit. Also über Russland zu berichten ist unfassbar kompliziert. Es ist eben nicht immer nur dieses, es ist so, sondern es ist einerseits ist es so, aber auf der anderen Seite. Und das macht es für mich so unglaublich spannend und ja, auch interessant, das dann den Hörerinnen und Hörern erklären zu dürfen.
Und gibt es auch etwas Faszinierendes, etwas, was du noch nie so gesehen hast, erlebt hast in Moskau, in der Hauptstadt?
Moskau ist ja eine Stadt, in der es nichts gibt, was es nicht gibt. Also es ist wirklich, man kann 24/7 fast alles machen, kaufen, bekommen. Ein sehr witziges Erlebnis, was ich neulich hatte, da war ich in Kasan, das ist so 800 Kilometer östlich von Moskau, auch eine Großstadt, also über 1 Million Einwohner. Und da war ich essen in so einem schon etwas hipperen Restaurant. Und da gab es dann plötzlich so altes sowjetisches Geschirr. Und da dachte ich mir so, wow, in Moskau esse ich irgendwie ständig nur von irgendwelchen fancy, hipsterigen Steingutschalen. Also yeah. Man ist hier schon irgendwie, ja, immer sehr, sehr schick unterwegs, egal wo man hingeht. Also natürlich gibt es auch die Lokale, wo es dann irgendwie den Pappteller gibt, ne? Aber so Durchschnitt ist schon eher alles etwas sehr bemüht modern. Und dann einfach diese eher alten russischen Teller zu bekommen. Das war wirklich sowas, wo ich dachte, okay, das hat man in Moskau selten.
Die kleinen Dinge des Lebens, die einem auffallen. Ja, und wir teilen wahrscheinlich ein Schicksal, Marta. Uns begegnen ständig sehr hartnäckige Russland-Klischees. Also die Kälte, die hatten wir schon. Russland erstreckt sich über mehrere Klimazonen. Es gibt dort also auch subtropische Gebiete. Und sonst, welche Russland-Klischees hörst du in Deutschland ständig?
Da sind wir immer beim, oh, da musst du aber ordentlich saufen können, ne? Also das ist ja, das Wodka-Trinken, es ist wirklich das Hauptklischee. Was ich total spannend finde, ist auch, dass sobald es um Russland geht, sehr viele Leute anfangen, mit diesem Akzent zu sprechen, wo ich mich immer frage, warum tut ihr das? Das macht ihr bei anderen Ländern doch auch nicht. Also das sind irgendwie so diese Vorstellungen des Russen, der Russin, die man noch so aus 80er, 90er Jahre US-Filmen kennt, die sich einfach hartnäckig eingebrannt haben.
Wie viel Wahrheit steckt denn da zum Beispiel in diesem Wodka-Klischee? Du bist ja jetzt schon länger in Moskau, lebst da, triffst russische Menschen, wirst wahrscheinlich hier und da mal eingeladen zu einem entspannten Abend. Gibt's da wirklich so viel Wodka?
Also es gibt schon keine Hausparty, wo es keinen Wodka gäbe, aber dieses sich total unter den Tisch saufen kenne ich so nicht. Und auch wenn man in Restaurants geht, dann trinkt man eher einen Wein oder ein Bier. Also wirklich dieses total klischeemäßige ist nicht so, aber irgendwie ist es natürlich Kulturgut und der Wodka ist einfach dabei, sag ich's mal so. Was ich wiederum sehr schön finde, sind die Toasts, die es passend zum Wodka gibt, dass quasi immer einer dann aufsteht und dann eine kleine Rede hält und dann ist der oder die Nächste dran. Also das finde ich dann schon eine tolle Tradition und eben insofern wird das Trinken, wenn man denn Wodka trinkt, auch auf eine ganz besondere Weise zelebriert und es hat dann eben auch wieder sowas Verbindendes und wirklich, wirklich Schönes. Also eben dieses, so, ihr sauft euch unter den Tisch. Das ist es eben nicht. Es ist nicht plump. Es hat so was ganz Feines.
Genau. Und du hast ja polnische Wurzeln. Du kamst 1986 mit der Familie nach Deutschland. Wie dachte man zu Hause über Russland?
Also interessanterweise habe ich neulich meiner Mutter ein Foto von einem Bild geschickt von so sowjetischen Hafenarbeitern, das ich ganz schön fand und sie fragen wollte, ob ich das kaufen sollte und sie sagte, oh Gott, bitte nicht. Weil meine Eltern natürlich mit diesem Sozialrealismus in Polen damals auch groß geworden und malträtiert wurden. Aber ansonsten zu Russland hatte meine Familie eigentlich immer eine ganz gute Verbindung in der Hinsicht, dass man auch die Kultur einfach toll fand. Also meine Eltern haben immer von russischer Musik, russischen Filmen geschwärmt. Also das ist das, womit ich dann auch groß geworden bin. Und wahrscheinlich hatte ich deswegen auch immer so eine Faszination für das Land, ohne lange, lange hier gewesen zu sein. Also tatsächlich war ich vor 5 Jahren das allererste Mal selber in Russland. Aber irgendwie so dieses Interesse, diese Faszination eben für die Kultur, für die Sprache, war einfach immer da.
Und hattest du ein bestimmtes persönliches Russland-Klischee damals, bevor du Russland wirklich gesehen hast?
Also es gibt ja auch eben passend zu dem Bösewicht in den Filmen gibt es ja auch immer das Klischee der russischen Frau, ne? So dass ja. Das dann der total aufgetakelte, ich sag's mal ganz despektierlich, Golddigger ist, ne? Die dann irgendwie wie so ein Vamp nur versucht, die Männer um den Finger zu wickeln. Und da hört man ja in Deutschland auch immer so, oh, ja, die russischen Frauen. Und ich meine, tatsächlich ist es ja so, dass in Russland finde ich schon, Frauen sehr auf ihr Äußeres achten, aber ich finde das einfach, also dieses, dass man das so abkanzelt, dass sowas Oberflächliches ist, das bestätigt sich hier überhaupt nicht. Also ich finde, hier geht einfach beides. Also die Frauen treten eben gepflegt, gestylt auf und sind dann trotzdem wahnsinnig intelligent, irgendwie Geschäftsfrauen, haben Power, haben Witz. Also das finde ich einfach. Ja, da kann man in Deutschland tatsächlich auch nochmal so seine eigene Denke überdenken, warum man da immer so einen Unterschied macht.
So, mit den wichtigsten Russland-Klischees haben wir jetzt erstmal aufgeräumt. Die Russinnen und Russen sind doch oft ganz anders, als man sie vorstellt. Aber wir müssen auch über Probleme sprechen, wie zum Beispiel Diskriminierung gegen Homosexuelle. Hören wir gleich hier bei Tandem. Meine Eltern sind ja Anfang der 2000er Jahre mit mir und meinem Bruder nach Deutschland ausgewandert, weil sie dort in keiner Art und Weise Perspektiven gesehen haben. Finanziell schon mal gar nicht und für uns Kinder beruflich auch nicht wirklich. Wir haben aber auch nicht in Moskau gelebt, sondern in der Provinzstadt Pskow, die ist deutlich kleiner. Wie ist denn jetzt gerade die Stimmung in Moskau, Marta? Was denken die Menschen über ihre Zukunft?
Ja, also tatsächlich, wenn man die Jüngeren fragt, sagen die denken gar nicht so sehr an ihre Zukunft, sondern versuchen einfach im Heute zu leben, weil die Zukunft für sie einfach ungewiss ist. Also zum Beispiel, wenn es um Jobs geht. Ne? Teilweise gibt es ja immer noch so diese Vetternwirtschaft, also dass es schwierig ist, in gewisse Positionen zu kommen. Viele haben aber auch tatsächlich ein Problem mit dem politischen System und sagen, nee, ich komme hier nicht weiter, ich komme hier auch persönlich nicht weiter. Also viele versuchen dann auch einfach nach Europa zu kommen, da zu arbeiten. Und andererseits ist es dann aber auch tatsächlich so ein Gefühl, dass man nicht zu viel planen kann, nicht zu viel planen will. Also es ist wirklich, es gibt ja so ein Sprichwort, wenn du dich lächerlich machen willst, dann erzähl von deinen Plänen. Also es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Und ganz interessant fand ich das, als zum Beispiel ums Thema Rente ging. Also das ist ja bei uns in Deutschland ein Riesenthema, dass man sich irgendwie als junger Mensch schon Gedanken über die Altersvorsorge macht. Wie wird man denn irgendwann mal, wenn man dann alt ist, leben können? Das ist so etwas, wo die jungen Leute sagen, weiß ich nicht, die Renten sind hier unfassbar gering, also im Schnitt müssen die alten Leute von umgerechnet 200 Euro irgendwie über den Monat kommen und ja, da sagen sie einfach, ich lebe jetzt im Heute und schaue einfach, was auf mich zukommt. Es gibt aber auch die Leute, die trotzdem hier bleiben, die versuchen wollen, irgendwie auch etwas zu gestalten, etwas zu verändern, aber das wird eben immer schwieriger. Also zum Beispiel, wenn sich jemand politisch engagieren will, und das außerhalb der Regierungspartei, das wird tatsächlich quasi unmöglich. Also wir sehen das jetzt gerade im Zuge der bevorstehenden Duma-Wahlen, also dass viele oppositionelle Kandidaten oder unabhängige Kandidaten gar nicht zugelassen worden sind. Also man braucht dann Unterschriften, um überhaupt diesen Antrag zu stellen, oder wenn man die beisammen hat, dann werden andere Gründe gefunden, warum es nicht passt. Oder man zum Beispiel ist ja jetzt die Organisationen von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny sind ja als extremistisch eingestuft worden. Und wenn man in irgendeiner Art und Weise mit denen zu tun gehabt hat, und das kann auch sein, dass man irgendwann mal einen Link geteilt hat, wo man dann auf diese Organisation hingewiesen hat, dann kann das schon dazu führen, dass man dann quasi ausgeschlossen wird. Also die Rahmen, wo man sich irgendwie beteiligen kann, wo man gestalten kann, die werden immer enger. Und interessant finde ich zum Beispiel mit Blick auf Moskau. Moskau ist wirklich, habe ich ja schon gesagt, eine sehr moderne, eine sehr auch schöne, lebenswerte Stadt. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die hier so Bürgerinitiativen gestartet haben, und die haben gesagt, sehr interessant war, dass ihnen oft die Initiative weggenommen wurde und dann von der Stadt umgesetzt wurde. Da kann man natürlich einerseits sagen, die Stadt hat den Leuten doch das gegeben, was sie wollten, aber andererseits will man eben nicht, dass die Leute das von sich aus machen, sondern man sagt, okay, das ist der Trend, wir machen das für euch, aber bitte in unserem Rahmen, in unseren Regeln, und fangt bloß nicht an, hier selber irgendwas gestalten zu wollen.
Und wenn wir ein bisschen hoffnungsvoll nach vorne schauen, wie frei ist Russlands Gesellschaft generell? Was würdest du sagen?
Also ich würde sagen, dass sich viele einfach versuchen, die Freiheiten zu nehmen, wo sie können. Also ich bin manchmal wirklich sehr erstaunt und auch beeindruckt, nichtsdestoweniger, wie viele sich dann noch in einer Art äußern, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt schon mutig. Also in Deutschland ist es ja selbstverständlich, dass man dann Sachen irgendwie sagen kann, und da gibt es dann keine entsprechenden Gesetze, die das verbieten. Also zum Beispiel in Russland gibt es ein Gesetz, das zum Beispiel sogenannte Propaganda von Homosexualität bei Minderjährigen verbietet. Also das heißt, man darf homosexuelle Paare oder homosexuelle Lebensweisen oder überhaupt LGBT-Lebensweisen nicht als normal darstellen vor Jugendlichen. Das heißt, wenn es bestimmte Inhalte gibt, dann muss man die mit einer 18 kennzeichnen. Und es kann dann eben mit einer 18 ab 18 Jahren. Also, und wenn man das nicht tut, kann es dann eben Geldstrafen geben. Und ich erlebe dann trotzdem immer wieder, dass Leute sich trauen, sich da irgendwie zu äußern, nach vorne zu gehen. Andere dann aber wiederum nicht deswegen.
Aber gleichzeitig fragt man sich auch, warum diese Homophobie? Also klar, die Gesetze, die kommen dann letztendlich von der Politik. Andererseits gibt es ja diese Bewegungen, die homophob sind. Ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem, oder wird da so eine Propaganda auch durch die russische Regierung einfach betrieben?
Also es wird tatsächlich, ist das sehr interessant, dass letztlich hier oft von der Ideologie des LGBTIQ gesprochen wird, also dass man quasi Russland ein Lebensmodell aufzwingen will, was nicht das eigene ist. Und insofern geht es dann letztlich, also es wird quasi zu so einer Art Kulturkampf stilisiert. Also es geht da nicht darum, dass Menschen in einer Art und Weise leben können und wollen, wie sie es gerne würden, sondern es geht dann direkt um eine Zersetzung der Gesellschaft, um das Aufdrücken von Werten, die nicht die eigenen sind, also auch gerade von außen, also auch diese Erzählung, dass der Westen versucht, da bestimmte Werte aufzudrücken. Und ja, das spielt tatsächlich dann auch immer wieder mit einer Rolle.
Ich wurde schon öfter von meinen schwulen Freunden gefragt, die gerne auch nach Russland reisen würden, ob es gefährlich sei in Russland und ob sie händchenhaltend durch die Öffentlichkeit spazieren können in Moskau. Kannst du was dazu sagen? Du bist ja dort, siehst du homosexuelle Paare?
Nein, also ich sehe Menschen, von denen ich auch weiß, dass sie homosexuell sind. Ich sehe nicht, dass sie sich als Paar in der Öffentlichkeit geben. Und diese eine Aktivistin, mit der ich gesprochen habe, sie hat mir auch gesagt, dass in der Öffentlichkeit Händchen halten oder sich überhaupt küssen, never.
Was passiert dann? Was kann passieren?
Naja, also sie hat konkret erzählt, dass sie einmal einen Regenbogenschal anhatte und dann angegriffen wurde. Also das sind dann eben diese selbsternannten Hüter. Es hat zum Beispiel jetzt auch neulich einen Skandal gegeben, wo zum Beispiel eine Lebensmittelkette mit einem homosexuellen Paar geworben hat. Also da ging es darum, irgendwie das ganze Spektrum der Kundschaft abzubilden. Und da hat man dann verschiedene Familien gezeigt und eben auf einem Plakat war dann eben auch ein lesbisches Paar und da sind dann Leute auch Sturm gelaufen. Das Unternehmen hat sich danach entschuldigt, auch eben entschuldigt in der Form, dass man irgendwie die Gefühle der Kunden verletzt oder beleidigt hat, woraufhin wiederum das liberale Russland Sturm gelaufen ist, weil dann die Leute gesagt haben, wie könnt ihr sowas tun? Warum knickt ihr da ein? Und an sowas merkt man dann eben auch, dass diese Homophobie, was natürlich auch dann zu diesen Russland-Klischees gehört, dass das eben ein Teil der Gesellschaft ist, der sehr laut ist, aber ein sehr großer, sehr breiter Teil der Gesellschaft ist da auch tolerant oder zumindest indifferent, dass man einfach sagt, ja, soll doch jeder machen, was er will. Also jedenfalls hat dieser Fall dieser Lebensmittelkette gezeigt, dass es dann wieder eine Gegenbewegung gegeben hat, die es unmöglich fand, dass man dann eben dieses Werbeplakat zurückgezogen hat.
Marta Wilczynski lebt und arbeitet in Moskau, heute bei mir zu Gast bei SWR 2 Tandem, aus Moskau zugeschaltet. Und Marta, wir müssen über die Sprache reden, Russisch. Einige deutsche Freundinnen, die Russisch lernen, sagen, unglaublich schwer. Und bei einer Polin könnte man meinen, da gelingt es vielleicht ein bisschen leichter, Russisch zu lernen. Oder?
Ja und nein. Also tatsächlich, ja, wir haben ähnlich viele Fälle und das, wo sich viele wirklich den Kopf zerbrechen, die Aspekte und die Verben der Bewegung, sind im Polnischen dann ähnlich. Das verstehe ich schon, aber dann hat man oft das Problem, dass quasi Präfixe, die im Polnischen das eine bedeuten, im Russischen was ganz anderes bedeuten können und man dann wirklich in den Wald kommt und Probleme kriegt.
Was würdest du denn sagen, wie klingt denn schon mittlerweile dein Russisch? Ich kann es ja mal testen.
Oh, bitte nicht.
Okay, dann machen wir
nein,
das nicht.
Also, ja, genau. Nein, es ist, ich würde sagen, man hört schon einen eher deutschen als polnischen Akzent, interessanterweise. Aber nichtsdestoweniger merke ich einfach immer wieder, wie positiv überrascht Russen und Russinnen sind, wenn man es einfach versucht und spricht. Und ich kriege ganz viel Lob. Also insofern, glaube ich, ist es schon okay.
Und dann kommt ja auch noch die Schrift dazu, Kyrillisch. Kannst du alles mittlerweile lesen und auch schreiben? Das ist ja auch etwas Neues wieder.
Ja, das stimmt, aber ich finde immer, die Schrift ist eigentlich das kleinste Problem. Also das hat man schnell gelernt. Also ich glaube wirklich später dieses fließend Sprechen und die richtigen Verben und Zeiten treffen, das ist, glaube ich, das viel größere Problem.
Und du bist ja auch erst seit 2019 in Russland. Da gibt es also noch genug Zeit, um die Sprache zu lernen und die Schrift auch. Das wird absolut schon. Und du sagst ja auch selbst, Moskau ist nicht Russland. Diese Feststellung ist dir einfach super wichtig. Warum eigentlich? Und man muss auch sagen, St. Petersburg ist nicht Russland, auch eine sehr beliebte Stadt für deutsche Touristen.
Absolut. Also St. Petersburg, finde ich, ist eher schon westlich, also hat eher was von einem russisch angehauchten Amsterdam. Bei Moskau ist es einfach, also wenn man sich vorstellt, Russland ist die Erde, dann ist Moskau ein Raumschiff. Einfach ganz anders, glänzend, voll ausgestattet, aber eben auch abgehoben. Und das ist sowas, was viele Leute auch aus den Regionen kritisieren, dass Moskau eigentlich wenig mit ihrer eigenen Realität zu tun hat. Und ich habe mal im Internet ein Foto gesehen, das fand ich irgendwie auf tragische Weise lustig. Es war einfach ein Bild von einer Pizza im Karton, die so umgekippt war und quasi der ganze Käse und die ganze Salami war in einer Ecke und dann stand dann drüber, so, das ist ein Bild, das zeigt, wie das Verhältnis Moskaus zu den Regionen ist. Also quasi der ganze Käse und die ganze Salami ist hier und der Rest hat dann nichts. Und wenn man zum Beispiel auf das Thema Impfung guckt, Produkt und Verfügbarkeit von Impfstoff, dann war es zum Beispiel so. Also Russland hat ja mittlerweile 5 eigene Impfstoffe, aber der allererste Sputnik V, der war hier in Moskau im Überfluss vorhanden und in den Regionen hatten sie eben Versorgungsprobleme. Und das hat es zum Beispiel ganz gut gezeigt.
Du hast ja auch selbst vorhin schon in diesem Gespräch erzählt, du warst in Kasan. Das ist ja auch nochmal was komplett anderes als Moskau. Du hattest über dieses Geschirr gesprochen. Ich glaube, solche kleinen, traditionellen Sachen aus dem Zuhause von russischen Familien sieht man dann auch eher in kleineren Dörfern, wo sie dann auch deutlich anders und deutlich ärmer leben, oder?
Ja, absolut. Also es ist so eine ganz, ganz andere Lebenswirklichkeit. Also was mir auch noch einmal in Gedächtnis hängen geblieben ist, das war, als ich in Wolgograd war und durch die Stadt gelaufen bin und da gab es überall so kleine Buden, wo Kwas verkauft wurde. Mhm. Diese bekannte, ich erkläre es immer mit Brotlimonade. Ich glaube, das
schmeckt
ist,
aber deutlich besser, als wie es klingt.
Ja, es ist letztlich sowas wie Malzbier, nur weniger malzig, ein bisschen mehr süß, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Jedenfalls gab es da ganz viele Stände und dann habe ich mir da eben so ein Kwas geholt und dann merkte natürlich die Verkäuferin am Akzent, dass ich keine Russin bin und dann kamen wir ins Gespräch und es war so, sie war noch nie im Ausland, sie war auch noch nie in Moskau, also so dieses, ne, in Moskau die Leute reisen, fahren in Urlaub, fahren auch ins Ausland und da trifft man jemanden, dessen einziges Fenster zum Ausland quasi die Touristen sind, die kommen und die sich dann ganz interessiert mit mir unterhalten hat und immer wieder dann Referenzen zog mit, es gab andere Touristen, die haben mir das auch schon so und so erzählt. Also die quasi gar nicht aus eigener Erfahrung erzählen konnte, aber das alles so aufgesogen hat. Ich fand das unglaublich faszinierend und dann auch nochmal erdend. Also wenn man dann eben so diese Lebenswirklichkeiten dann auch nochmal sich ins Bewusstsein holt einfach.
Und was man ja gar nicht bedenkt ist, ihr, also das ARD-Studio Moskau, berichtet ja auch noch für andere Länder, also auch außerhalb Russlands, also Ukraine zum Beispiel oder Aserbaidschan und so weiter. Wie überblickt man
Belarus, Kasachstan, Usbekistan, Georgien, wir können da ewig, es ist die komplette ehemalige Sowjetunion, ausgenommen der baltischen Staaten, die gehören zum Studio Stockholm, aber unser Berichtsgebiet ist riesig.
Wie überblickt man das, bitteschön?
Also wir haben in einigen Ländern natürlich auch sogenannte Stringer sitzen, die uns regelmäßig mit Informationen versorgen. Also es ist immer ein punktuelles Fokussieren in die jeweils anderen Regionen. Belarus war ja jetzt und ist weiterhin ein Riesenthema, Ukraine sowieso permanent. Also es gibt Länder, die mehr oder dauerhaft im Fokus sind, andere weniger, weil sie dann auch einfach weiter weg sind. Aber was mich zum Beispiel positiv überrascht hat, war, als ich vor der Präsidentenwahl 2019 in Kasachstan war, da habe ich auch irgendwie gedacht, Präsidentenwahl in Kasachstan, wen interessiert's? Und da gab es hinterher sehr viele Anfragen. Ich habe auch längere Reportagen gemacht und dann riefen die Sender an und fragten, kannst du es noch länger machen? Und das fand ich dann schon toll, dass obwohl es irgendwie weit weg ist, dann doch die Nachfrage so groß war.
Und jetzt noch, Martha, die letzte Frage. Wo in Russland warst du noch nicht und willst unbedingt noch hin?
Ich wollte, dann kam leider Corona, ich wollte sehr gerne eine Dienstreise nach Baschkirien machen und da die Waldhonigsammler begleiten.
Also sehr spannend.
Der baschkirische Waldhonig ist der teuerste der Welt und das liegt daran, dass das freilebende Bienen sind, die dann in den Wäldern da ihre Nester haben und dann müssen da die Imker auf Bäume klettern und das ganz umständlich da rausholen und dazu würde ich gerne eine Reportage machen und da auch hinreisen.
Ich drücke die Daumen, dass die Reise sehr bald klappt.
Danke.
Martha Wilczynski, ARD-Korrespondentin im Studio Moskau. Vielen herzlichen Dank dir für das Gespräch. Das Vidanie всего хорошего. Also tschüss und alles Gute.
Спасибо вам тоже.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik kommt von Tristan Reiling. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen noch jetzt einen schönen Abend.